Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 92. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast, Hashtag Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Coen Brothers Film Hail Caesar, starring Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney, Channing Tatum, Jonah Hill und Herbert Marcuse. Außerdem reden wir über die von Netflix produzierte Fortsetzung von Ang Lee's Martial Arts Drama Tiger and Dragon sowie die neue Hulu-Serie 112263 von J.J. Abrams mit James Franco in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf einem Buch von Stephen King. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Schönen guten Tag.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Moin. Ja, es ist ja ein bisschen krass, finde ich. Es ist jetzt eine Woche her, dass die Oscars verliehen wurden. Mir kommt das schon wieder vor, als wäre es ein anderes Leben gewesen. Also der absolut letzte Schnee von gestern. Aber wir haben ja im letzten Cast unsere Oscar-Tipps abgegeben und dann eben geschaut, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die Verleihung gesehen, ihr habt sie nicht gesehen, oder?
Nee.
Ich habe nur die Vorberichterstattung mit Annemarie Carpendale gesehen, auf dem roten Teppich. Sonst nix.
Wie war das denn? Weil das hat ja immer Stephen Gittin gemacht, der ist jetzt raus bei ProSieben, ist jetzt bei ZDF, war jetzt bei den Rocket Beans live, hat sich die Oscar-Verleihung mit angeguckt. Und wie hat sie das gemacht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie da mit diesen Promis redet.
Die macht das ja jedes Jahr und es ist eigentlich eine Katastrophe. Also ich habe das auch nicht vollständig gesehen. Die stehen ja schon ziemlich zeitig da und so wie ich das verstanden habe, stehen die aber auch bei dem roten Teppich, wo nur die Stars langgehen, die nicht auf dem eigentlichen roten Teppich langgehen wollen. Das sind bei den pathologischen, wenn man mal, so Schauspielerprofil anguckt, so pathologischer Geltungsdrang, sind das relativ wenige, die da langgehen. Ich habe nur gesehen, Diane Warren, die ja so bekannte Komponistin ist, auch für Popsongs und Filmen, die jetzt auch nominiert war, glaube ich, zusammen mit Lady Gaga. Und ansonsten, es wirkt super gestellt, weil die Alte weiß einfach, Entschuldigung, die gute Frau weiß einfach nicht so viel über irgendwie die Leute und versucht dann da irgendwie irgendwelche kurzen, einminütigen Interviews zu führen. Das ist dann eigentlich eher peinlich und unangenehm.
Genau, die Rolle ist ja eigentlich mit ProSieben Stephen Gittin immer zugekommen. Das ist natürlich sauschwer. Also natürlich hat man da einen Knopf im Ohr, aber ich stelle mir das auch vor. Dann kommt halt da Bruce Dern vorbei und dann musst du halt sagen, ach ja, stimmt, irgendwie in Nebraska hat er ja mitgespielt und jetzt Hateful Eight und irgendwas. Und man kennt ja da wirklich, wir reden jede Woche über Filme und ich fände es schon richtig schwierig, mit den Leuten ein Interview zu führen. Die sind natürlich einigermaßen gewillt, dann Interviews zu geben, weil sie natürlich da nicht zu der Verleihung laufen. Aber ja, muss super schwer sein. Ich habe es mir komplett angeguckt tatsächlich, da vorher noch schön Kaffee getrunken, war vorher mit einem Kumpel in Hail Caesar, dann haben wir noch ein bisschen Playstation gezockt, nebenbei die Verleihung geguckt und dann irgendwann saß ich hier alleine und hab mir das angeguckt bis irgendwie morgens um 6. und es ist wie jedes Jahr eigentlich dann doch relativ Banane, diese ganze Nummer. Also es gibt eigentlich wenige große Highlights auf dieser Verleihung. Es wird relativ flink eigentlich alles abgehandelt, fand ich. Auch dieses Mal wieder kommt er dann auf die Bühne. Ja, der kriegt den Oscar, jetzt der. Und jetzt kommt nochmal Musik. Wir haben alle getippt. Ich habe das Tippspiel gewonnen mit 14 Punkten. Dann direkt darauf gefolgt Max mit 13. Dann Malte mit 10 und Horst mit nur 4 von, glaube ich, 22 Punkten oder sowas. Weiß nicht was. Aber du warst auch ein bisschen die Wildcard. Du hast ein bisschen auch... da so rausgestochen mit deinen Tipps.
Das ist halt der Rock'n'Roll Lifestyle. Ja, alles oder nichts.
Das ist schön. Es gab ein paar Überraschungen. Die eine ist, Sylvester Stallone hat nicht den Oscar gewonnen für bester männlicher Nebendarsteller. Das hat Mark Rylance von Bridge of Spies gekriegt. Ja, ich kann nur sagen, man kann den Hintern schminken, wie man will. Es wird kein ordentliches Gesicht daraus, Stallone. Also. Aber es gibt ein sehr süßes Video auf Twitter, wo Arnold Schwarzenegger sagt, irgendwie, you were my top choice.
Habe ich auch gesehen.
Das fand ich richtig witzig. Dann Gewinne, die wir alle falsch haben, war Visual Effects zum Beispiel für Ex Machina, dann so ein bisschen Short Story, Short Film Sachen. Und dann bester Song Writings on the Wall von fucking Sam Smith, wo wirklich jeder gedacht hat, was ist das für ein
Alter. Das war doch klar.
Ich meine, nach 10... Ich meine, nach so 10 Mal hören geht der schon, der Track, aber für einen Oscar, für den besten Filmsong, ja, unglaublich. Und genau, Mark Rylance war auch mit dabei. Sonst eigentlich, Brie Larson hat gewonnen, Leo hat endlich seinen Oscar bekommen und auch Spotlight, da habe ich mich auch noch drüber gefreut, weil ich ja unseren Facebook-Post genannt habe, warum Spotlight den Oscar gewinnen wird. Und da habe ich mich nachher natürlich gefreut, was natürlich auch die anderen Filme sein können. Ein bisschen hochgepokert.
Wer hatte Regie richtig alles?
Keiner, glaube ich, oder? Niemand, glaube ich, ja, in der Intro-Regie gewonnen. Wir dachten alle Mad Max.
Ja. Finde ich ja
krass. Nee, Horst dachte, für Room. Würde den Regie ausgeben.
Das stimmt.
Ich bin ja, das Kuriose ist ja, je mehr Zeit vergeht, desto mehr zweifle ich daran, daran, wie wir The Revenant beurteilt haben, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich hader wirklich mit mir selbst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich schwamm damals, als der Trailer zu The Revenant rauskam, immer noch in diesem Kielwasser so von Birdman, weil das so ein geiler Film war. Und Inarritu und dann die Vorstellung zusammen mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy und Lubezki wieder. Das war irgendwie so für einen Wrestling-Fan, als wenn Seth Rollins, ja, als er damals zurück zu Triple H gegangen ist.
genau so, ja.
Ich glaube, man war da ein bisschen mega irrational in der Bewertung dieses Films, weil am Ende ist es doch so ein Survival-Scheiß mit Terrence Malick-Elementen. War er wirklich so gut? Ich meine, er sah halt hammergeil aus, aber ich weiß nicht, ob er so gut war, wie wir ihn gehypt haben, ehrlich
gesagt. Ich hab mich das auch gefragt, weil dieser Revenant-Hype dann so ein bisschen abgeklungen ist, auch bei uns, und dann sich auch kritische Stimmen gemeldet haben und wir ja schon auch in der Rezension gesagt haben, so toll ist es nicht, aber es ist schon ein verdammt interessantes Projekt, auch wenn das vom ganzen Cast und der Crew immer wieder gesagt wurde, wie aufwendig das war, das zu filmen, war es schon super aufwendig und es war ein spannender Film und ich fand es auch nicht so langweilig und dröge wie manche Leute, also ich fand die Konflikte zwischen den Charakteren schon auch stark und ja, wenn man einen Survival-Film macht, dann finde ich, kann man den fast nicht besser machen als The Revenant, also ich hader auch ein bisschen mit mir, ich finde den, es ist auch nicht der beste Film aller Zeiten, habe ich aber auch damals schon gesagt, also ich rehype mich im Kopf wieder so ein bisschen, weil ich denke, nee, das war nicht so blöd, also wir sind nicht bekloppt gewesen, als wir den doch ganz gut fanden, oder? Was sagt ihr?
Finde ich auch.
Nee, ich fand jetzt, ich weiß gar nicht mehr, haben wir den so gut bewertet? Ich glaube, ich war dem auch so ein bisschen eher so mittelmäßig stand ich dem gegenüber, aber was ich da jetzt mehr so rausziehe ist, ich habe richtig Bock auf den Film, den Inarritu und Lubezki nächstes Jahr raushauen, so, weil zweimal in Folge als Duo wirklich diese beiden Oscars zu gewinnen, das finde ich ist eigentlich schon ein Hammerding.
Ja.
Und wenn die nochmal kooperieren nächstes Jahr, also dann weiß ich nicht, das wird jetzt schon wieder ein Highlight wahrscheinlich, vielleicht. Oder ist wieder nur der Hype?
Kann man davon ausgehen, ja.
Klar. Ich denke auch. Ja. Schön ist also, George Miller hat leider nicht für beste Regie gewonnen, aber Mad Max hat alles andere abgeräumt, also diese ganzen technischen Kategorien, wie auch von dir, Malte, vorausgesagt. Das fand ich auch schön, das zu sehen. Und hat Louis C.K. auch so ein bisschen verarscht in seiner Ansprache dann. Und the winner ist Mad Max natürlich. Ach nee, ich mache hier Documentary Short. Übrigens für mich die beste Laudatio Louis C.K., der einfach gesagt hat zu Best Documentary Short. Ja Leute, diese Leute werden niemals reich sein in ihrem Leben. Die werden den Oscar im Citroën nach Hause fahren. So, this is Documentary Short Film. You cannot make a dime on this. Fand ich schon richtig, richtig witzig. Und dann natürlich die große Sache, Chris Rock hat sich richtig gesuhlt in dieser Oscar-So-White-Thematik, was ich so nicht erwartet hätte. Also wirklich zu viel sogar. Denn es war ja vorher dieser große Shitstorm, wieder nur Weiße nominiert für Oscars und dann wurde das von ihm die ganze Zeit angesprochen, finde ich relativ interessant, klar, dass man halt einfach inkorporiert, was eigentlich gegen einen steht, um es dann nicht so schlimm wirken zu lassen, hatte eine ganz interessante Thematik, war ein bisschen viel, fand ich, und ich finde halt auch, dass auch die ganzen Lateinamerikaner und Asiaten da ein bisschen zu kurz kommen bei diesem nur halt Black Lives Matter.
Ja, und es gab ja sogar diese Kontroverse da mit seinem Asian-Joke da noch mit drin.
Was war das nochmal?
Ja, dass halt da irgendwie so drei kleine Asiaten mit auf der Bühne waren und die halt irgendwie als Occupation halt irgendwie dann alle so irgendwelche Steuerberater und irgendwas waren oder so. Auf jeden Fall haben sich da so die Asian American Community auch relativ drüber echauffiert. So. Mhm. Das ich ist meine, halt echt krass, sich bei so einer Thematik dann hinzustellen und dann über andere Leute zu lachen. So. Ja. Über Leute, die noch schnell irgendwie marginalisierter sind.
Ja, aber ich meine, das ist ja gut, aber auch das wissen wir aber auch, wie er es meint. Ich habe es nicht gesehen, ich finde es auf eine Weise ganz smart, dieses Thema dann reinzuholen, wenn ich das Ganze moderiere. Also an sich grundsätzlich, okay, ich habe es halt nicht gesehen, vielleicht war es so krass, ja.
Nee, hat er auf jeden Fall ganz gut gemacht. So. Und Chris Rock funktioniert auch einfach in dieser Rolle, also viel besser als Neil Patrick Harris im letzten Jahr. Ja. Alles klar, das war's zu den Oscars. Wir kommen zu den HBO Netflix Prequel-Sequel-News. Ich habe es euch gar nicht gesagt, diese News. Aber Der dunkle Turm kommt. Das ist eine Buchreihe von Stephen King, die mal so als Herr der Ringe der Neuzeit irgendwie betitelt wurde. Da geht's um den Revolvermann Roland, der durch so ein postapokalyptisches Wasteland den Mann in Schwarz jagt. Und ich habe es auch gelesen, nicht alle Bände, die letzten beiden habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Und es wird jetzt verfilmt mit tatsächlich Idris Elba in der Hauptrolle, was auch interessant ist, weil Roland im Buch natürlich weiß ist und das auch immer so eine Thematik ist und die so ein bisschen dieses Bond jetzt gespiegelt. Matthew McConaughey spielt den Mann in Schwarz. Wird, glaube ich, woanders ansetzen als dieses tatsächliche Buch. Wird von Nikolai Arcel inszeniert dann. Der hat dieses Stieg Larsson Millennium-Trilogie, da Verblendung, Vergebung und diese die schwedischen Originale gemacht.
Ach, die schwedischen, geil.
Genau. Und Ich freue mich da tatsächlich drauf, weil das eigentlich eine echt ganz coole Sage ist, aber Stephen King hatte dieses erste Buch, Schwarz heißt das, glaube ich, 15 Jahre vor dem zweiten geschrieben und dadurch unterscheiden die sich sehr doll. Also ab dem zweiten nimmt die Handlung wirklich Fahrt auf und das erste sticht noch so ein bisschen raus, deswegen wollen sie woanders ansetzen, weil das vierte Buch, glaube ich, auch die Vorgeschichte und so erzählt. Aber das ist ein cooles Projekt und ich hoffe, dass sie es nicht zu doll in so eine quietschbunte Fantasy-Optik packen, sondern sowas Düsteres da reinpacken, was mit McConaughey und Idris Elba auch funktionieren könnte und finde es ganz cool. Habt ihr davon mal gehört von der Reihe oder die gelesen, ja, diese Dunkle Turm-Bücher?
Ich kenne die Reihe nur vom Sehen. Also ich kenne nur ein paar Buchcover davon. Ich habe das aber nie ausgecheckt. Was ist denn das? Ist das Fantasy oder was? Oder?
Ja, das ist so ein bisschen Fantasy, ein bisschen natürlich wie bei Stephen King Horror und auch so Paralleldimensionen. Also im zweiten Buch geht es quasi darum, da sind so Türen am Strand, in die er reingehen kann und dann zieht er aus diesen Türen Menschen aus unserer Welt in seine Welt rein. Das ist ganz cool, weil er im Kopf dieser Leute ist und der eine ist halt ein Drogenabhängiger und sowas und die sind dann halt in dieser Fantasy-Welt, ja, sind aber auch so halt moderne Menschen und müssen damit klarkommen, werden dann so Revolvermännern ausgebildet. Es ist relativ cool und relativ neu. Also jetzt vielleicht nicht mehr so da, aber es verbindet ganz viele Sachen und genau, ich freue mich da auf jeden Fall.
Also ich kenne das nicht, aber ich habe da mega Bock drauf, wenn ich das jetzt so höre von dir. Gerade wenn da der Typ von der originalen Stieglarsson-Trilogie hintersteht. Ich habe die alle gesehen. Die Filme sind nicht quietschbunt, die sind mega düster, auch wirklich in Anführungszeichen skandinavisch. Und Idris Elba und Matthew McConaughey stelle ich mir als ein Hammerpaar vor.
Klingt auf mega. Dem
Screen. Also bei mir ist da auf jeden Fall Interesse geweckt.
Auf jeden Fall. Türen am Strand, sign me up.
Und wir kommen zur Hörerpost.
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Und auf diesen Hörerpost habe ich mich sehr drüber gefreut, dass wir den bekommen haben von Ronja, liebe Doktoren. Hier meldet sich eure zweite Hörerin zu Wort, denn Maximiliane Hecke hat uns ja letztes Mal geschrieben, die Synchronsprecherin ist und auch im nächsten Cast dann auch zu Gast sein wird, da werden wir mit ihr sprechen. Ronja schreibt, ich höre seit gut 2 Monaten euren Cast, finde ihn sehr angenehm. Oftmals habe ich wirklich, dass ich einen Film erst wegen euch sehe, zum Beispiel Slow West, und mir danach nochmal eure Kritik anhöre. Nun provozierte mich aber der letzte Cast wohl genug, um mal zu schreiben. Dr. Loco Max kitzelt mit seinen Dating-Eskapaden meine Ehre als vermeintlich kultivierte Ur-Berlinerin. Kleine Anmerkung dazu. Max hat einen Artikel gelesen von einer belesenen Autorin, die er dann vielleicht Lust gehabt hätte zu daten, aber sie ist mit Helene Hegemann schon zusammen. Und da sagt sie jetzt aber, ja, wir können ja nicht immerhin alle mit Helene Hegemann oder Andrea Hünninger zusammen sein. Also mache ich es wie du, ich finde den Podcast super und schau mal vorbei. Ich schreibe zwar nicht für die Zeit, bin aber auch immerhin auch nicht mit Helene zusammen und auch wenn es da eventuell nur an einer Gelegenheit fehlt, in meinem Freundeskreis bin ich so ziemlich die einzige Filmbesessene, freue mich immer über eine fachkundige Begleitung. Was sagst du? Sind wir gemeinsam Stadtneurotiker oder bleibst du doch lieber alone in Berlin? Liebe Grüße an alle, Ronja. Ja, Max, was sagst du zu dieser Dating-Anfrage, die uns per E-Mail erreicht hat?
Ich wusste nicht, dass du diesen Brief vorliest. Für solche Notfälle eigentlich immer irgendein Garfield-Comic liegen haben, auf dem ich dann einfach vorlese. Ja, na klar, ist doch geil. Schön Film gucken, ist doch herrlich. Mach ich immer, egal.
Natürlich, Cast seit 2 Monaten hören ist natürlich relativ kurz für die Warteliste von Dr. Loco.
Bitte hinten anstellen. Vielen Dank für diesen Brief. Wenn ihr Dating-Anfragen an uns habt, ich bin zum Beispiel auch noch Single, podcast@drbang.de ist die Adresse. Und wir kommen zum ersten Thema und das ist Hail Caesar.
Say your line exactly as I'm about to. Just as I'm about to do.
Sure, okay.
Would that it were so simple.
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 My dear boy, why do you say that? Why do you say twer?
Well, you should say it like I said it.
Yes.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple. Would that it were so simple.
Watch my mouth. Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Keep your head still. Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
I'm trying to say that, Mr. Lawrence.
Lawrence?
Hail Caesar ist der neue Film der Autorenfilmer Joel und Ethan Coen, zu deren größten Werken wohl Fargo, The Big Lebowski und No Country for Old Men zählen. Die Coens nehmen sich immer relativ ulkige Geschichten heraus, deren Aussage und Moralitäten nicht immer so richtig klar sind, also relativ viel Interpretationsspielraum bieten. So auch Hail Caesar. Wir schreiben das Jahr 1951. Josh Brolin spielt Eddie Mannix, einen sogenannten Fixer in Hollywood. Ist jemand, der Filmsets und einen Schauspieler managt. Und so ein Mädchen für alles ist gerade so unter der Management-Ebene der großen Studios. Mannix hat einen verdammt stressigen Job und überlegt, alles für ein verdammt lukratives Angebot einer Airline hinzuschmeißen. Eines Tages wird jedoch der berühmte Hollywood-Schauspieler Bert Whitlock, gespielt von George Clooney, von der kommunistischen Vereinigung The Future gekidnappt, die ihn nur gegen ein Lösegeld freigeben wollen. Zusammen mit einem Cowboy-Darsteller begibt sich Mannix also auf die Suche nach dem entführten Whitlock und deckt einen Komplott im Innern Hollywoods auf. In Nebenrollen sehen wir Scarlett Johansson als taffe Diva in einem Wasserballett, Channing Tatum als stepptanzenden Matrosen und Tilda Swinton als rasende Reporterin, außerdem Ralph Fiennes als hochnäsigen Kostümfilmregisseur. Gehört ihr zu der ganzen Rezensentenszene, die für die absurden Machenschaften der Coen-Brüder brennt, oder zu dem kleinen Podcast, der sich mit Hilfe des Zaubertranks diesem Hype widersetzt?
Ja, endlich Hail Caesar, die langersehnte Doku über die berühmte Hardrock-Band aus Südafrika, die Anfang der 2000er mit Hits wie Fine Again und Broken natürlich die Billboard-Charts erobert haben. Nee, Quatsch, Hail Caesar. Ich finde, der Film hatte viele tolle Szenen, viele gute Performances. Und das Ding war, ich wollte diesen Film die ganze Zeit mögen beim Gucken. Aber es hat nicht so ganz geklappt am Ende. Und ich fand es auch schade. Und ich glaube, in der Summe war dieses Ganze so, hier noch eine clevere Anspielung, da noch eine Genre-Persiflage und hier noch ein Meta-Kommentar. Dieses Ding war für mich auf Dauer mehr ermüdend als unterhaltsam. So insgesamt. Wie seht ihr das?
Ich fand, also generell ist es bei mir so, genau wie bei Tarantino, ich nehme alles, was die Coen-Brüder machen, mega persönlich und unter die Lupe. Also mich riecht da immer eigentlich alles nach fauligen Lorbeeren aus vergangenen Zeiten. ich finde das richtig smart übrigens, das habe ich mir aufgeschrieben. keine Ahnung. So, ja, der Film zeigt uns irgendwie so den verrückten Alltag, so von Josh Brolin, so hinter der Leinwand irgendwie, ne, der eben als Fixer irgendwie zusehen muss, wie er den Wahnsinn der Kinowelt irgendwie im Zaum halten kann und ja, eben diesen inneren Zwist, ne, weil er eben dieses Jobangebot hat. Und ja, ich kann den Film als gut aussehendes Stückwerk so einfach abkanzeln und, keine Ahnung, vielleicht aus meiner Sicht den so Mangel an Comedy kritisieren. Wenn ich mich aber auf den Film so auch als Abbild so dieser wirklich wahnwitzigen Filmwelt der 40er, 50er einlasse, so kann ich den Film schon eher genießen. So, ich hatte schon das Gefühl, die Schauspieler hatten Heidenspaß, diesen Film zu drehen, und das lässt mich dann auch nicht kalt, und das macht dann schon Bock irgendwie. So Channing Tatum dann seiner Tanzszene, ich finde es allein schon herrlich, nochmal so in modernem Gewand zu sehen, dass sowas mal dann als Film durchgegangen ist. Das ist halt schon ganz geil. Dennoch so, für mich ist das Problem, wie bei fast allen Coen-Filmen, fühle ich mich manchmal so ein bisschen verloren, weil es passieren einfach irgendwie viele Dinge, zu denen es dann aber keine Follow-ups gibt, und ich muss das immer einfach akzeptieren, und das ist für mich schwierig.
Ja, also nö, ich fand den schon echt eigentlich ziemlich klasse, muss ich sagen. Ich fand den ganz im Gegenteil eigentlich überhaupt nicht ermüdend, sondern eher einfach richtig unterhaltsam. Und Max hat es gerade schon gesagt, ich finde, man merkt, dass hier die Leute richtig Spaß dran hatten, das zu machen. Ja. Und das merkt man total. Also wie George Clooney sich immer wieder nicht zu schade ist, für die Coen-Brüder in die absoluten Dullies zu spielen. So alleine darüber kann ich mich schon köstlich beömmeln. Und ich fand auch, also diesen trockenen Humor, die schaffen da so eine schöne Brücke zwischen so sehr viel visuellem Humor, dass einfach irgendwer halt dumm guckt, und das ist schon witzig. Und sind sich aber auch nicht zu schade, so die hammerstümpfsten Gags mit reinzunehmen, sodass halt jemand Lawrence Lawrence heißt. Und der eine halt dann immer den falschen Namen sagt. Und da kann ich drüber lachen, leider. Und es ist halt, weiß nicht, der ganze Film ist für mich so ein mit Augenzwinkern Liebesgeständnis an alte, vergangene Kinotage. Und ich finde, das funktioniert echt gut.
Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, ich werde ihn aber schnellstmöglichst auf Englisch nochmal nachholen.
Mir ist nämlich aufgefallen, da gibt's ja diese, achso, und ihr?
Deutsch.
Englisch.
Da gibt's ja diese Szene, dass der Cowboy-Darsteller nicht "wish that it were so simple" aussprechen kann, und ich finde es schon super schwer, das auszusprechen. Mir hat Hail Caesar richtig gut gefallen tatsächlich, und ich bin kein Fanboy der Coen Brothers, also selbst Big Lebowski kann ich feiern, aber es wirkt für mich immer doch oft so ein bisschen wie Stückwerk und ja, random, wie man auf Neudeutsch sagt, was die Coen Brüder machen, und das kann man wahrscheinlich auch Hail Caesar zu Lasten legen, und ich kann mir richtig gut vorstellen, ihr habt ja auch schon gesagt, dass man den Film dem nichts abgewinnen kann, also dass man denkt, das ist affig, das ist affektiert, das ist bunt, und das dachte ich auch, als ich den Trailer gesehen hatte, also dachte ich mir, ah, okay, jetzt haben wir hier alle Leute, die wir kennen und die gerade in Hollywood gern gesehen sind, Scarlett Johansson, Josh Brolin und so weiter, die in so einem Ensemblestück alle irgendwelche ulkigen Rollen spielen können. Ha, 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 das wird bestimmt super witzig. Und das Lustige ist aber, dass mir hat diese Vielschichtigkeit des Films sehr, sehr gut gefallen. Also, dass er doch so eine politische Ebene hat, eine religiöse Ebene. Und der Kommentar auf Hollywood-Filme aus den 40er, 50er Jahren hat mir persönlich richtig gut gefallen. Denn diese Ära, die da abgebildet wird, so früher Kalter Krieg, in der das Kino ja auch so mit dem Fernsehen konkurriert, was ja heutzutage auch lustigerweise genauso wieder der Fall ist. Also dieser Dialog, der immer geführt wird und die Frage, ob das Fernsehen nicht eigentlich hier mittlerweile besser ist als das Kino, der ist ja da auch schon da gewesen. Deswegen flüchtet sich ja Hollywood zu der Zeit auch in so eskapistische Studiofilme, ne? So eine Gesellschaft des Spektakels, wo es um Tanz geht, um Gesang, um Western, um so Sandalenfilme, die viel zu episch sind eigentlich für den Zuschauer. Und ich kenne mich mit der Ära nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, welche Filme hier genau persifliert werden sollten. Aber was mir so gut gefallen hat daran, ist, dass du siehst ja wirklich Ausschnitte, lange Ausschnitte auch aus diesem Film. Also du bist dann wirklich im Film drin, als würdest du gerade so einen Film gucken. Siehst dann aber wieder, dass sie doch gerade an einem Studioset sind und das gerade drehen. Was einerseits, finde ich, von der Kameraarbeit unglaublich ist, also was Roger Deakins hier abliefert, dass sie einerseits in die Filme reingehen und sie drehen wie so alte Schinken. Du gleichzeitig aber dann merkst, du bist am Set. Und das sorgt auch für so guten visuellen Humor. Denn es gibt ja dieses Every Frame a Painting, diese Visual Essay-Serie im Internet, wo sich Tony Zhu immer so unterschiedliche Filme rausnimmt. Es gibt ein neues Video, ist, glaube ich, auch erst letzte Woche erschienen, das heißt A Shot Reverse Shot, und da geht's darum, wie Dialoge gefilmt werden im Kino. Und normalerweise ist es so, dass du so ein Over the Shoulder hast, also dass du quasi, wenn zwei Leute reden, bist du mit dabei und lookst so über die Schulter. Und was die Coens aber machen und was Roger Deakins für die Coens macht, der ja jeden Film eigentlich von denen auch gemacht hat, ist, dass die Kamera immer zwischen den Schauspielern ist und es dadurch diesen Moment gibt, wo du nur einen Schauspieler siehst und dann kommt eben der Reverse-Shot, also das, was der gerade sieht, und der ist manchmal total witzig. Also wenn zum Beispiel dieser Cowboy-Schauspieler da an diesem Great Gatsby-Set ist und redet und auf einmal siehst du den Reverse-Shot, wie halt fünf Leute auf so einem Kamerawagen halt total aufmerksam ihn angucken und so nach rechts fahren, muss man schon lachen. Was ich mochte noch, ist Folgendes. Der Film, als dann komplett so aufgeklärt wird, George Clooney ist jetzt bei diesen Kommunisten, da denkt man irgendwann, okay, jetzt weiß ich, was die Handlung ist, jetzt wird's ein bisschen langweilig. Und dann kommt auf einmal diese Tanzszene mit Channing Tatum. Und das zeigt für mich so ein bisschen die Liebe für die alte Ära, in der nämlich es noch Mittel gab, Filme aufzubrechen, die wir heute nicht mehr haben. Also es wird heute nicht mal in einem Film einfach mal ein Lied gesungen. Es fängt keiner an, so ein Wasserballett zu machen, was irgendwie 10 Minuten geht. Ja. Es wird nicht gesteppt tanzt. Und ich hatte tatsächlich, das meine ich wirklich ernst, ich saß da mit offenem Mund, als ich diese Wasserballett-Szene und diese Stepptanz-Szene gesehen habe und habe wirklich gestaunt und mich darüber wirklich gefreut, kann aber verstehen, dass jemand, der das jetzt nicht so feiert, dann auch in dem Film irgendwie nicht so gelungen findet.
Alles, was du angesprochen hast, fand ich auch gut. Die Wasserballett-Szene, des Channing Tatum-Dingsbums, die George Clooney-Szenen. Aber das sind halt eben diese einzelnen Geschichten, das sind nur einzelne Szenen. Und ich finde, der Film macht da insgesamt eigentlich zu viel und zu wenig, weil er halt eben tausende von diesen einzelnen Stories hat, aber zu wenig innerhalb dieser Stories da mal die Charaktere entwickelt oder vielleicht mal irgendwie da weiter forscht und auch zu wenig arbeitet, um die alle miteinander zu verbinden. Aber der Film will sie ja verbinden. Dafür existiert ja Josh Brolin als dieser Fixer, als dieser Manager, dessen einzige Aufgabe es ja ist, von einer Geschichte zur anderen zu laufen, quasi wie eine Kamera auf zwei Beinen, um die halt irgendwie miteinander zu verbinden. Aber das ist, für mich hat das nicht gezogen als Konzept, so, weil halt die Sachen an sich so gut waren. Aber dann haben sie es versucht, in ein Filmkorsett zu drängen. Und Josh Brolin hat wirklich super viel Airtime. Also der ist bestimmt 30% des Films ist nur er. Ja. Und das hat mich dann immer wieder rausgeholt. Und das hat für mich auch dann das Pacing halt einknacken lassen, weil ich dann irgendwann, war ich dann doch wieder gelangweilt. Weil er auch als Rahmen für mich nicht richtig gezogen hat. Ich fand ihn, eigentlich ist er mein Hauptproblem an diesem Film vielleicht. Obwohl ich Josh Brolin nicht schlecht fand. Weil ich das Gefühl hatte, dass er dann auch noch diesen persönlichen Konflikt kriegt, eben diesem Jobangebot von der Airline, um ihn dann nochmal ansprechender zu machen, um aus ihm quasi eine Hauptperson zu machen, die aber eigentlich gar nicht sein sollte. Und dieser Konflikt mit diesem Jobangebot war für mich nicht interessant. Das ist ja genau das, was du gesagt hast heute mit dieser Liebeserklärung an Hollywood, dass er muss sich halt entscheiden, will er in Hollywood bleiben, wo man halt sich noch so richtig kreativ ausleben kann und ein Idealist bleiben kann, oder soll er zur Flugzeugindustrie und ein seelenloser Geldscheffler werden. Ja. Aber da muss man, finde ich, Hollywood und dieser Filmindustrie auch in den 40ern und 50ern schon sehr, sehr gutmütig gegenüberstehen, um sich da irgendwie in diesen Konflikt emotional einzuklinken. Für mich hat das nicht geklappt, auf jeden Fall.
Ja, aber für mich ging es einfach sehr wenig um diese Story. Also auch so dieser Konflikt, den Josh Brolin da durchlebt, ob er jetzt da bleibt oder nicht, das war für mich nicht der Versuch, da eine kohärente Story draus zu machen, sondern einfach nochmal dieses Aufzeigen, so ja, es ist zwar auch vieles Kacke und alle haben völlig einen an der Waffel, so, aber man liebt den Shit halt und bleibt deswegen da, so. Und für mehr war das meiner Meinung nach gar nicht da, deswegen hat es mich jetzt auch nicht so gestört.
Okay, dann hat es für mich wahrscheinlich einfach zu viel Zeit dann eingenommen, weil er sollte irgendwie auch dieser Fixpunkt sein dieses Films, aber ich hätte gerne mehr über George Clooneys Entführungsplot zum Beispiel erfahren, der wirklich, ich habe mitgezählt, das waren 4 Szenen, wirklich, also und oder über Scarlett Johansson, die ihre Sache super macht, aber wo ich mich gefragt habe, was macht sie in diesem Film? Also braucht man da noch einen weiblichen A-Lister fürs Poster? Ich fand sie gut in der Rolle, aber ich habe nicht verstanden, wie die Rolle in den Film passt. Und das war halt für mich, also das hat sich für mich durch den ganzen Film gezogen, dieses Gefühl. So, wie passt es zusammen? Und das konnten sie mir nicht so richtig rüberbringen.
Naja, ich glaube, warum man da Scarlett Johansson gebraucht hat, ist, weil das ja die Parallele zu heute ist. Also, dass die halt damals dann in den 50ern haben sie halt die ganzen Stars und die haben hier halt auch immer genau einen Star pro Film, der halt heute ein Star ist. Du hast halt George Clooney, du hast Channing Tatum und du hast Scarlett Johansson für jeweils die Filme.
Ja, aber trotzdem wirken diese Bits immer so ein bisschen als Versatzstücke, weil die Leute werden ja nicht vernünftig eingeführt und ich verstehe das, warum das so ist. Ich finde aber auch, und da kann ich mal zustimmen, ich finde, das hat ja manchmal was von Inherent Vice, wenn wir uns noch erinnern. Der Protagonist klappert einfach so ein paar Stationen ab und das war's.
Das sehe ich auch so. Also zwei Filme, an die mich das erinnert hat, was ich gesehen habe, ist Grand Budapest Hotel und Inherent Vice. Beide Filme, die eben ganz viele Charaktere haben, ganz viele unterschiedliche, ulkige Sachen. Was aber für mich funktioniert, ist, dass es hier einen Überbau gibt, der das doch verbindet, glaube ich. Also da hier unterstelle ich einfach den Coens, dass sie wussten, was sie sagen wollen. Und für mich war der Film so ein richtig Anknüpfungspunkt, mich mit Hollywood, mit alten Filmen zu beschäftigen und auch mit der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule. Denn Herbert Marcuse ist ja einer von diesen Entführern, der dann da sitzt. Und das ist ja ein deutsch-amerikanischer Philosoph und Soziologe und Politikwissenschaftler, der eindimensionale Mensch geschrieben hat. Und lustigerweise hatte ich immer vor, das zu lesen und habe das quasi auch auf dem Nachttisch und habe ihn dann in diesem Film gesehen und dachte, fuck, du musst es jetzt bis zum Cast schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe jetzt im Internet durchgelesen, worum es ungefähr geht. Und was Herbert Marcuse so ein bisschen sagt, und ey, nagelt mich darauf nicht fest, so, ne? Aber es geht quasi darum, dass er eine marxistische Kritik an der Gesellschaft macht und sagt, dass die Menschen aber eindimensional sind, weil sie diesem Gesellschaftsbild, was wir jetzt haben, halt blind folgen und die Kulturindustrie in Hollywood hat auch die Menschen so ein bisschen brainwashed und uns immer so zeigt, was eben erstrebenswert ist und dass die Arbeiterklasse, die ja eigentlich das revolutionäre Potenzial hat, doch eigentlich nur stillgehalten wird. Und Marcuse ist dafür, dass man Gesellschaft nochmal neu denkt. Er nennt das Negation und das ist auch was die 68er-Bewegung sich rausgenommen hat. Also diese völlige Ablehnung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und Marcuse ging es auch darüber, diesen Ost-West-Konflikt aufzubrechen und nicht einfach nur zu sagen, ja, die Russen sind schlimm oder die Amis sind schlimm, weil der nukleare Krieg droht, sondern sich zu überlegen, wie kann man das noch transzendieren, was kann man da noch mit rausholen. Und ich glaube, und ich habe es aber nicht komplett analysiert, aber für mich denke ich halt, dass dieser Subtext drin ist, den ich noch nicht ganz verstanden habe, dass es so ein bisschen darum geht, was kann Hollywood leisten, was kann die Kulturindustrie leisten zur Bildung des Menschen. Und am Ende trifft der Film ja mit George Clooney und mit Josh Brolin eigentlich so die Aussage, irgendwie ist Hollywood schon geil. Also es ist nicht nur alles weichgespülter Quatsch, weil George Clooney ja, der den Kommunismus so ein bisschen dann für sich entdeckt hat, am Ende das ja in den Lehren Jesus Christus wiedererkennt und dann aber trotzdem seine Line verkackt im Film. Und für mich soll das deswegen auch so ein bisschen Kritik am realen Kommunismus sein, weil die Leute halt alle sitzen in dem Entführungsplot, aber eigentlich sind das halt auch nur Hollywood-Schreiber, die Geld wollen. Also die sehen sich halt als die ausgebeutete Arbeiterklasse, wollen aber eigentlich auch nur die Kohle für ihre Drehbücher haben und hinterfragen eigentlich gar nicht so das gesellschaftliche Bild, was glaube ich so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass George Clooney, der halt ein absoluter Affe ist in dem Film, sofort den Kommunismus akzeptiert und sofort sagt, ja, das ist alles super gut. Ja. Und das,
ey,
das
ohne Scheiß, die Szene, wie er da aufwacht, bis er seine Entführer trifft, ich habe durchgelacht einfach, weil die so herrlich waren. Aber da auch einfach George Clooney mit diesem dummen Oh Brother Where Art Thou Look und in einem Römerkostüm, so, das reicht mir schon einfach, um zu lachen auf jeden Fall.
Also ich will nur kurz nur sagen halt, dass für mich diese Versatzstücke, dass manche Sachen einfach nur dumme visuelle Comedy ist, einfach das, was du gerade ansprichst, diese Szene, dass da gleichzeitig noch was Politisches ist, dass es gleichzeitig aber auch noch die Szene gibt, wo er da mit diesen Vertretern der Religion sitzt, um halt zu fragen, wie können wir das Christentum oder Jesus Christus wirklich abbilden, dass da halt so ganz viele Fässer aufgemacht werden. Für mich, ich glaube, da ist eine stringente Handlung darunter, die man vielleicht nicht sofort erkennt, aber mir hat der halt diesen Spaß oder diesen Entdeckungsdrang hat der Film in mir erweckt, rauszufinden, was hat es damit auf sich. Und Marcuse ist zum Beispiel nicht jemand, der dauernd zitiert wird in Filmen oder sowas. Ne? Also da haben sie sich wegen ganz Interessanten rausgekommen. Es kann natürlich aber auch alles nur prätentiös sein, aber für mich hat das gut funktioniert.
Aber wie ist das für jemanden, der halt jetzt sich nicht stimuliert fühlt und irgendwie davon und einfach den Film nur so sieht und jetzt nicht Bock hat, weiter zu forschen, sondern einfach nur einen Film guckt? Und ich glaube, da wird es dann eben schwierig und da kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, ist natürlich komplett subjektiv, den aber Malte angesprochen hat. Ich glaube, dann ist es, und ich habe das, ich lese mir generell Rezensionen durch, um irgendwie auch meine eigene Meinung so ein bisschen noch zu schärfen, bei vielen das Problem, dass viele sagen, ja, da gibt's keine Story, das ist nicht so witzig. Das bleibt dann so ein bisschen unter dem Strich stehen. Das ist natürlich rein subjektiv. Ich fand es nicht so unlustig wie viele andere Leute, glaube ich, weil aber für mich halt eben genauso wie bei euch visuelle Comedy auch super gut funktioniert und auch trockener Humor. Aber ja, was bleibt dann wirklich, wenn das alles nicht passiert? Weil du hast jetzt schon sehr viel Eigenarbeit geleistet, Christian, und was bleibt noch?
Da stimme ich dir hundertprozentig zu, nämlich, also das stimmt. Wahrscheinlich ist das nicht für jedermann ein Film. Für Leute, die sich vielleicht damit interessieren oder die das suchen, ist es da. Horst, du hast Oh Brother, Where Art Thou angesprochen. Ja. Ich kannte nicht alle Filme der Coen Brothers, habe den aber jetzt nachgeholt. Und bei dem funktioniert es für mich zum Beispiel nicht so gut. Da wirkt es für mich einfach so, als hätten Leute gekifft und gesagt, wäre es nicht mal lustig, die Odyssee von Homer in so ein Setting reinzupacken, und dann sind halt die Sirenen irgendwelche Waschweiber am Fluss, und dann hat halt John Goodman nur ein Auge und deswegen ist er der Zyklop. Also da wirkt es für mich sehr wie so draufgetaggt. Hier habe ich aber viel erkannt, was ich wirklich mochte und was ich auch richtig gut finde an Hail Caesar. Und das mag ich immer an Filmen, ich habe es zum Beispiel bei Dope damals angesprochen, ist, ich liebe das, wenn Filme es schaffen, mir ein Universum aufzubauen. Und das hat für mich so gut funktioniert in Hail Caesar, weil es halt dann so ist, auf einmal hast du eine Stepptanzszene mit Channing Tatum und du fragst dich, was hat die in diesem Film verloren? Und dann merkst du, ach so, das ist jetzt Studio 8, wo er diesen Koffer abgeben muss und er ist da gerade am Set. Und dass diese ganzen Charaktere drin sind, fand ich gut, um diese Welt aufzubauen. Zum Beispiel übertrieben war es für mich mit Tilda Swintons Charakter, hat mich völlig genervt, ich fand, der war völlig zu viel. Und hat mir an sich aber gefallen. Ich gebe Hail Caesar tatsächlich, weil es mich wirklich stimuliert hat, 9 von 10 Punkten. Ich fand, das ist ein großartiger Film. Ich hatte da sehr viel Spaß. Kann völlig verstehen, wenn man sagt, das ist der absolute Müll.
Nein, absoluter Müll natürlich überhaupt nicht. Und ein Großteil dieser Einzelstories war natürlich auch super. Channing Tatum war für mich ein Highlight. Und auch, was wir noch nicht so angesprochen haben, Orden Ehrenreich, der Cowboy, war super. Für mich eigentlich das Highlight des Films. Ich gerade auf Englisch, was der mit diesem Dialekt da macht, fand ich absolut große Klasse. Aber vielleicht bin ich da mehr so der altmodische Kinozuschauer insgesamt, der halt irgendwie dann auch noch trotz aller Cleverness einen guten Film dabei sehen möchte, und für mich war das nicht so kohärent als Projekt. Und wenn du einfach nur so einen Rundumschlag machen willst und irgendwie das Filmbusiness karikieren oder auch eine Liebeserklärung an das Filmbusiness machen willst, dann mach das, aber dann nimm Josh Brolin raus zur Hälfte. Oder wenn du halt wirklich diese einzelnen Stories mehr entfalten möchtest, dann streich halt 2, 3 von denen und konzentriere dich mehr auf die anderen. War ein bisschen Hickhack, wenn auch unglaublich kompetent gemachtes Hickhack, das will ich auch nicht verschweigen, aber wird mir nicht längerfristig in Erinnerung bleiben. Ich gebe 6 von 10.
Ja, von mir gibt es auf jeden Fall auch 6 von 10. Ich glaube, kompetentes Hickhack fasst ganz gut zusammen. Es ist aber, spricht für mich aber auch, also kann ich eigentlich als Überschrift über alle, meiner Meinung nach, alle Coen-Filme schreiben. Also ich habe da immer noch eine offene Fleischwunde, Kinofleischwunde nach Burn After Reading, den ich bis heute nada null verstanden habe, weiß nicht, was das soll. Hier hat die Comedy gestimmt, also das ist halt, das reicht hoch, es sieht wunderbar aus, es ist schon wirklich, es ist wirklich kein Scheißfilm einfach. Also ich finde 6 von 10 Punkten, und mal reingucken, vielleicht ist es ja doch was, also ja, keine vertane Zeit.
Ja, also ich hatte, wie gesagt, unglaublich viel Spaß im Kino, und ich werde den, ja, also auf jeden Fall auf Englisch nochmal nachgucken und finde das schon geil. Bin allerdings auch sehr pro Coen Brothers, also zum Beispiel Oh Brother, Where Art Thou finde ich auch ein super Film, das ist auch so witzig. Also allein die eine Szene, die war nämlich auch in diesem Every Frame a Painting, meine absolute Lieblingsszene von allen Filmen, glaube ich, einfach wie sie da in diesem Kino in Oh Brother, Where Art Thou sitzen und die zwei dem anderen versuchen zu erklären in leise, dass sie dachten, dass er in eine Kröte verwandelt worden wäre. Und er sitzt halt einfach nur da und versteht die Welt nicht mehr. Wunderschön.
We thought you was a toad. Yeah.
What? We thought you was a toad.
Großartig. Ah, ist ja wie im Film.
Ja, genau. Von mir gibt es auch 9 von 10 Punkten.
Boah, super, so eine unterschiedliche Meinung hatten wir selten, glaube ich, zu filmen. Finde ich mal ganz gut, dass es mal so ist. Hail Caesar ist schon seit 3 Wochen, glaube ich, in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Seid ihr große Fans der Coen Brothers? Findet ihr, der knüpft an? Findet ihr den besser als zum Beispiel Inside Llewyn Davis, den ich immer noch nicht gesehen habe? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema, und das ist, wie ich ihn gerne nennen möchte, Tiger and Dragon 2. Er heißt aber Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny.
It is said, a swordsman will be remembered for 20 years beyond his passing. This is meant as praise.
I believe it to be a curse.
Er heißt sogar Crouching Tiger, Hidden Dragon 2, Sword of Destiny. Oh. Und der Film ist zumindest auf dem Papier das Sequel zum mit 4 Oscars prämierten Martial Arts Meisterwerk von Ang Lee aus dem Jahr 2000. Der Film wurde gelobt als Drama mit shakespeareschen Ausmaßen, voll meisterhaftem Kung-Fu und hochpoetischer Cinematografie. Also der erste Teil, nicht der zweite, über den wir jetzt reden. Bei der, ja, schauen wir mal, ob das ja auch so ist. Achso, interessant noch, der Film sollte zeitgleich auf Netflix und im Kino erscheinen. Ist auch, glaube ich, so noch nicht passiert. Aber dann haben die ganzen großen Kinoketten das boykottiert und haben eben, weil der Film auch auf Netflix released wurde, haben sie gesagt, nö, dann machen wir das bei uns nicht auch. Das wäre ja eine Schande, wenn Leute den irgendwie auf einem Smartphone gucken können, aber auch im Kino, da wollen wir irgendwie nicht dabei sein. Naja, so viel dazu. Kurz zur Story. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt ein Schwert, das heißt Sword of Destiny, und das wollen viele Leute haben, weil es, wie der Name ja schon andeutet, ist es sehr mächtig.
Das heißt Green Destiny.
Green Destiny. Oh, Entschuldigung.
Und es ist das Destiny. Sword of
Destiny. Es heißt auch Green Sword of Destiny.
Auf Deutsch das Schwert der Unterwelt
übrigens. Achso. Deswegen, was?
Schwert der Unterhose.
Ja, Destiny heißt Unterwelt auf Deutsch. Wusstest du das nicht?
Hades.
Auf jeden Fall wollen dieses Schwert viele Leute haben. Unter anderem die berühmte Kriegerin Yu Shu Lien. Die gab es doch schon im ersten Teil. Sowie ihr totgeglaubter Verbündeter Silent Wolf. Der hat auch noch ein buntes Gesindel edler Kämpfer im Gepäck. Die hat er in der Taverne kennengelernt. Aber auch der Bösewicht Hades Dai, Anführer der West Coast Customs, des West Lotus Clans, auch der hat ein Auge auf das Schwert geworfen. Und der schickt dann den jungen Wei Feng los, um das Schwert zu stibitzen. Aber beim Versuch, das zu klauen, wird Wei Feng gefangen genommen und es entbrennt, ein altehrwürdiger Kampf zwischen Gut und Böse. Ich denke mal, so kann man das stehen lassen. Wie fandet ihr diesen Martial Arts Streifen?
Ja, das größte Problem ist, dass man den West Lotus nicht mal für 3 farblose Mana opfern kann. Kleiner Witz für die Magic-Spieler da draußen. Ja. Ich habe tatsächlich back-to-back mir Tiger and Dragon 1 und 2 gegeben. Und bei 2 muss man sagen, erstmal, hui, so viel CGI darf man in einen Film packen, dass es auch im Kung-Fu-Genre erlaubt ist. Der Regisseur Yuen Wu Ping ist ein großer Choreograf vom Hongkong-Action-Kino. Der hat in Jackie Chan-Film mitgemacht, bei The Matrix tatsächlich Kung-Fu Hustle und Forbidden Kingdom. Und Tiger and Dragon hat damals auch. Das wusste ich nicht mal. Ja. Der hat damals auch so einen Hongkong-Kung-Fu-Vibe, losgetreten. Angeblich heißt das Wuxia-Filme, das wusste ich auch nicht. Das sind so chinesische Filme, die sich um so Schwertkämpfer drehen und um deren Kämpfe und so weiter. Manchmal in einem fiktionalen Setting, manchmal tatsächlich in einem echten historischen. Ja. Und was witzig ist, wenn man die beiden Filme vergleicht, und ich bin echt kein großer Fan des ersten Teils, also beim ersten Film ist es schon so, da wird erstmal ewig nur gesabbelt, bis endlich mal einer einen Fuß ins Gesicht kriegt, ein bisschen so wie mit einer neuen Freundin, wenn man einen Fußfetisch hat. Beim ersten Teil geht es sehr, sehr viel um Exposition. Und der hat auch eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil es eben diesen alten Schwertkämpfer gibt, der mit der Hauptperson aus diesem zweiten Teil halt auch so eine Liebe hat, aber sie war eigentlich im anderen versprochen und das war sein Meister und der wurde dann umgebracht und dieser Schwertkämpfer hat dann ewig meditiert, hat fast das Nirvana erreicht und dann gemerkt, nee, es gibt noch zu viel Traurigkeit in mir. Das muss irgendwie gerecht werden. Und das ist eine ganz coole Liebesgeschichte, die der Film zeigt, weil der Hauptteil der Liebesgeschichte eigentlich vor dem Film passiert ist. Und dann ist in Tiger and Dragon, die sich ihre Liebe eingestehen können, dann ist dann am Ende aber nicht funktioniert. Er stirbt nämlich, deswegen ist er im zweiten Teil jetzt nicht mehr mit dabei. Und deswegen, ja, hat er diese Shakespeare-Ebene, er hat viele Liebesebenen und Leute, die an Seilen hängen und sich gegenseitig kloppen, war halt noch was Neues für einen westlichen Zuschauer. Man hatte das so noch nicht gesehen. Und es hat schon was Schönes, es hat was Lustiges. Und es wird immer oft gesagt, ja, Leute hängen an Seilen, das sieht irgendwie blöd aus. Es hat aber was, ja, Elegantes, diese Art des Kämpfens, die scheinbar auch die Gefühle der Charaktere im Kampf ausdrückt. Das funktioniert im ersten Teil ganz gut. Ich finde den trotzdem relativ schnarchig, weil das halt wirklich nur Politik ist und Shots, wie Leute zusammensitzen und erstmal reden und sich gegenseitig die Geschichte des Films erklären, bis es da mal losgeht. Im zweiten Teil hat das einen ganz starken Fantasy-Anstrich, der nicht im ersten Teil drin ist. Ich glaube, es liegt auch an diesem, ja, Color Grading, was hier gewählt wurde. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wenn ihr das draußen wisst, schreibt mal einen Podcast Dr. Peng.de. Dieses Weichzeichner-mäßige, das alles immer aussieht wie so eine Traumsequenz. Ich finde das ganz schrecklich, wenn Filme das machen. Ja. Dieser Theory of Everything hatte das zum Beispiel auch. Und dann der Lotus-Clan und dann gibt es eine Prophezeiung, dass das Schwert einen mächtig machen wird. Aber nee, das Schwert ist nur sicher im Tempel der Sowieso-Dynastie. Das gibt's alles im ersten Teil nicht. Also diese ganze komische Fantasy-Ebene ist nicht drin. Und ja, ich finde das relativ affig und es ist halt einfach auch so aufgewärmt, das interessiert heute keinen mehr, ist schon so das gibbeligste Barmi Goreng, das mir hier als frisches Bibimbap verkauft werden soll.
Oh, da hast du jetzt aber diverse Dinge durcheinander geworfen.
Richtiger Müll einfach. Ich weiß nicht, Yuan Wu Ping, der hat ja auch Drunken Master gemacht, so. Und die Frage ist, was war da los? So, dieser Film liegt besoffen in der Klischeekiste und driftet die ganze Zeit in Backflashes einfach weg. Ja. Und du willst ihm jedes Mal eine knallen, wenn es schon wieder losgeht. So irgendwer sagt, oh, I had a master once. Und dann kommt irgendeine dumme Backflash-Sequenz, wo zwei Leute rumstehen auf dem Berg. So, ja, toll, herzlichen Dank dafür. Die kennen sich also. Toll, so. Aber so hingerotzte Backstories zu jedem Charakter, die auch alle wichtig sind. So, es gibt in dem ganzen Film nicht einen normalen Menschen, der nicht irgendwelche mysteriösen Verschwörungssachen in seiner Vergangenheit hat. So, nee. Und dann halt, ja, diese ganzen schlechten Slow-Mo- Effekte und was weiß ich was. Und dann auch immer dieselben. Also dann hast du irgendwie siebenmal eine Szene, wie ein Schwert im Slow-Mo irgendwo über den Boden schleift und dann die Funken zur Seite springen oder was. Nee. Nein, danke. Nein, nein, nein.
Und es ist eine Katastrophe. Also was für eine belanglose, mittelmäßig bis grausig aussehende Scheiße. Also das ist, finde ich, wirklich, es ist, ich finde, ich habe, glaube ich, Tiger and Dragon nur so zum Teil gesehen und kenne aber Hero komplett. Den habe ich, glaube ich, zwei, drei Mal geguckt.
Den habe ich geliebt, muss ich sagen.
Da gab es ja auch schon Leute, die an Seilen durch die Gegend geflogen sind. Und das war halt geil, weil Hero, weil da jede Kampfszene wahnsinnig lyrisch war. Da hat man sich sehr viel Zeit genommen. Das war eine unglaubliche Ästhetik, die Leute da an den Start geholt haben. Davon hast du aber schon mal hier in diesem Film gar nichts. Und ich finde, dann kann so ein Film wie eben hier Hidden Tiger und hier Crouching Frog kann nur verlieren, weil storymäßig, ja, man kommt daher, macht, wirbelt irgendwelches, bläst irgendwelche Sachen mystisch auf, das reicht aber nicht, weil die Story ist am Ende dünn, wir müssen irgendein Schwert finden, scheißegal, woher du irgendwie Alf da von der Tanke kennst, das ist völlig Latte und ja, das ist, also was hast du bei solchen Filmen, was brauchst du bei solchen Filmen, du brauchst irgendwie ein bisschen Story, bisschen Fantasy und coole Schwertkämpfe, ja, okay, cool, Schwertkämpfe funktionieren nicht, es sieht einfach nicht so geil aus und das gerade an dem, das liegt auch wirklich an dem, was du gesagt hast, Christian, irgendwie mit diesem Weichzeichner, irgendwie viel Greenscreen, es ist einfach hässlich und ich war schon nach 10 Minuten eigentlich abgeturnt, so, das ist, also ich fand es wirklich stümperhaft teilweise, wie da gefilmt wurde, das geht für mich gar nicht, also da geht jegliche Magie verloren, die vielleicht hätte da sein können und die es auch braucht, um mich überhaupt in so einen banalen Film reinzuholen und ja, eigentlich ja, kompletter, total, eigentlich Totalausfall für mich.
Ja, auch ich dachte nach 15 Minuten von diesem Film irgendwie, wow, hier könnte echt so The Perfect Storm, einfach so die perfekte Melange aus Scheiße könnt ihr auf uns. Aber das war dann aber doch nicht so, muss ich dann doch auch mal sagen. Ich finde, der Film hatte seine zwei, drei Momente, ab und an hat er mich gut unterhalten, aber abgesehen davon, der Film war potthässlich, die Schauspieler, die aus irgendeinem Grund Englisch reden mussten, waren dadurch so mittelmäßig, die Story war straight aus der B-Movie-Tonne ganz unten, alles in allem wirklich ziemlicher Quatsch und nochmal kurz zum Look, also wirklich, ich finde selbst gute CGI oft nicht so fesch, so, aber schlechte CGI ist echt die Hölle. Ich meine, Leute, klar, vielleicht hattet ihr echt nicht das Riesenbudget, aber so ein, zwei Mal könnt ihr doch mal alle Mann in den Bus laden und in den echten Wald fahren.
Ja, ohne
so,
Scheiße.
Ich schwöre, der Film spielt auf 3 Quadratmeter Kunstrasen. So, der Rest ist komplett durchanimiert und dann bis zur Unkenntlichkeit gecolorgraded. Irgendwie alles orange und türkis und pink und weiß. Oh, nee, also ich kann mich wirklich in Rage reden. Ich kriege aber echt immer einen Raster, wenn ich irgendwelche dusseligen Charaktere sehe, die versuchen, mir eine noch dusselige Story zu erklären und sich dabei aber so fucking bierernst nehmen. So als ob die nicht wüssten, dass die Story völliger Quatsch ist. Die wissen das doch so. Was soll das denn? Habt doch Spaß dabei. So, seid doch ein bisschen lockerer. Ihr macht einen mittelmäßigen Martial-Arts-Film. Ihr macht nicht Herr der Ringe 4. Ja. Das ist halt das Ding so. Der Film hat echt so viele von diesen ernsten Momenten, die aber niemand diesem Film abkauft. Aber er hat eben auch diese leichten, lustigen Teile. Ich erinnere an diese erste Kampfszene in der Taverne, wo diese 5 Leute vorgestellt wurden. Ich finde, die hat schon gebockt. Die war irgendwie lässig choreografiert, da war ein bisschen Slapstick mit dabei, ein bisschen visueller Humor. Trotzdem gibt es irgendwie gut auf die Omme. Warum nicht mehr von sowas? Warum müssen sich ständig Leute ernst unterhalten? Weiß ich. Oh, okay, jetzt höre ich erstmal auf.
Ja, du sprichst diese komödiantischen Aspekte an, die der erste Teil einfach auch nicht hatte. Und beim ersten hat es aber auch noch getaugt, dass die nicht drin waren. Also da war wirklich auch eine ernste Geschichte, die hinter allem stand. Hier hast du dann so, dass halt mal eine alte Vase aus der Ming-Dynastie fast umfällt. Und dann, während sich zwei Leute kloppen, Cut-Zoom auf ein Tattoo, das freigelegt wird, weil jemand das Hemd aufgeschnitten bekommen hat. Also ja, dieser Humor ist halt dann in den Kampfszenen drin, in den Dialogen dann wieder gar nicht. Und ich glaube, was man hier sagen kann, ist einfach, was ist das eigentlich für ein komisches komisches Projekt. Also das wirkt für mich so, als hätte Netflix einfach gesagt, okay, wir haben die Kohle, wir haben einfach unendlich viel Geld.
Ja.
Was fanden Leute früher gut? Es war Tiger and Dragon, das war mal frisch, den kaufen wir jetzt einfach und dann machen wir da die große Sache raus. Und irgendwie freut es mich für diese ganzen Hongkong-Kung-Fu-Schauspieler, dass sie nochmal auftrumpfen dürfen. Aber einmal ist das halt, ja, wie gesagt, schon altbacken und dann kann man das kaum jemandem anbieten. Dann finde ich halt noch so lustig, weil der erste war nicht auf Englisch gedreht, sondern auf, was ist das, Mandarin wahrscheinlich.
Ja.
Und dann halt gedubbt, da, was auch lustig ist, weil die Synchronisation super schlecht ist im Englischen, weil das machen die ja nicht so oft in Amerika, halt Filme synchronisieren. Ja. Und ja, deswegen ganz seltsam und ich weiß auch nicht, was Netflix hiermit wollte. Wahrscheinlich so ein bisschen so einen Kultfilm einfach zurückbringen und es freut mich so ein bisschen, dass man halt sagt, man führt die Geschichte weiter. Aber die Geschichte, das war vorher schon eine sehr tragische Liebesgeschichte und dass du dann sagst, ja, wir müssen ein Schwert auf den Berg bringen und verteidigen. Das ist, Max, ich musste an dich denken, als wir Child 44 besprochen hatten. Du hast mal gesagt, die Kamera ist an, aber der Film geht nicht los. So hatte ich hier auch das Gefühl, dass man irgendwie überhaupt auch nach einer halben Stunde keine Ahnung hat, was überhaupt der Plot dieses
Films ist. Ganz am Anfang ist in der Film ja einfach so eine Aneinanderreihung von 2-Minuten-Szenen, in denen man nichts versteht, in denen man keinen kennt, und in der, wo man einfach sich denkt, was soll denn das? Was soll denn das? Der fährt irgendwer in der Kutsche, dann gibt's erstmal einen Kampf. Dann leuchtet von dem einen das Gesicht. So, nächste Szene. Sie kommen irgendwo an, da ist ein Schwert, dann fällt eine Vase um. Nächste Szene. So, dann hat irgendwer ein Zackenschwert und schreit irgendeine Frau an. Nächste Szene. So, dann ist irgendeine Frau doppelt im Wald und sagt irgendeinem Jungen, wo er hin soll. Nächste Szene. Und denkst so, was ist denn das hier? So, könnt ihr das Ding mal schneiden? Oder was? Weiß ich nicht. Ne. Und dann, also, da kannst du die ersten 30 Minuten wegnehmen und du verstehst den Film noch, weil da keine Story ist, sondern nur Scheiße.
Ja. Ich glaube, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Ich gebe 2 von 10 Punkten an Tiger and Dragon. Ist für mich einfach absolut gar nichts. Ist ganz süß, dass die Leute nochmal auftauchen können. Hat mir vom Look vor allem halt nicht gefallen. Wenn man den alten anguckt, ist viel, viel schöner. Da ist auch ein bisschen CGI drin, aber nicht so viel. Keine Empfehlung. Und leider auch nicht trashig genug, um den aus Spaß zu gucken, weil er sich echt zieht und echt langweilig ist in seinen Dialogen.
Ja, ich finde auch, also diese Art asiatisches Kino funktioniert nicht. Funktioniert nada, wenn es scheiße aussieht. Das ist gut, das geht den meisten Filmen so, hier aber ganz besonders. Es funktioniert auch, was wir neulich schon hatten, eine Liebesgeschichte, bei der ich irgendwie als Zuschauer null involviert bin, was mich eigentlich scheiß interessiert, ist ein Totalausfall. Dann funktioniert der ganze Film für mich nicht, ist Thema verfehlt, ist, glaube ich, eine 5, glaube ich, mindestens. Von mir gibt's auch, weiß ich nicht, mal geben wir überhaupt 5/10, geben wir überhaupt Punkte, ich weiß es gar nicht. Von mir auch keine Empfehlung. Also, auch wenn es bequem ist, sich den bei Netflix einfach anzuschauen, weil man einfach nur entspannt draufklicken kann. Ich würde es eigentlich nicht machen. Noch ein zweites Mal, auf keinen Fall.
Ja, also man muss jetzt nicht komplett abstrafen, weil er dazu einfach nicht wichtig genug ist. Es ist ein Film, der egal ist. Wenn du eh Netflix hast und irgendwie Martial Arts Action geil findest, bitte für alle anderen auf jeden Fall nix. Hier ist nix drin. Also nicht mehr als wirklich die seichteste Unterhaltung. Ja, 3 von 10.
Ja, aber das ist genau für mich der Punkt. So, wenn du Martial Arts Action geil findest, dann guck einen anderen Film. So, weil nicht mal das, weil viele von diesen Filmen, also ich sag nur Ong Bak 1 und Ong Bak 2 zum Beispiel, da ist die Story auch so richtig brackig, aber da fetzen die Kampfszenen so richtig. Und dann, dadurch geht das. Und hier ist halt, die Story ist richtig beschissen und die Kampfszenen sind halt mittelmäßig und dann reicht's halt einfach nicht. Von mir gibt's, 0 von 10.
Ja, da haben wir es doch. Tiger and Dragon 2, wie ich ihn nenne, oder Crouching Tiger, Hidden Dragon 2, Sword of Destiny, ist jetzt auf Netflix. Ihr könnt ihn sogar auf Deutsch euch angucken auf Netflix. Hab ich nämlich gemacht. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Die Hälfte auf Englisch guckt, dann die andere Hälfte auf Deutsch. Was ist eure Meinung zum Film? Findet ihr, dass er das Vermächtnis von Ang Lee würdig weiterführt? Findet ihr den gelungen? Findet ihr den beschissen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Serie 112263.
I'm gonna tell you something. It's gonna seem crazy. But you go through there, it's 1960. I need you to prevent the assassination of John F. Kennedy.
Die Fibonacci-Reihe.
Die Fibonacci-Reihe, 11, 22, 63. die Buchadaption des gleichnamigen Bestsellers von Stephen King. Das ist 2011 rausgekommen und ja, hier am, also das Buch und die Serie ist jetzt erst rausgekommen. Das ist eine tolle Geschichte. Am Start sind J.J. Abrams als Produzent sowie Stephen King himself. Zu den Darstellern gesellen sich James Franco, Chris Cooper, Josh Duhamel, weil ich keinen Humor habe, will ich mal Bechamel sagen. Eine Soße, die Ingredienzien mir bis heute ein Geheimnis ist. Und ja, echt? Sarah Gadon, so hat Dr. Eggsy damals genannt, die war schon mal bei uns im Pancast mit dem Thriller Enemy, falls euch daran noch
erinnert.
Jo, geht los. James Franco ist unser Protagonist, Jake Epping. Der ist frisch geschiedener Highschool-Lehrer und ja, gibt nebenbei noch so Unterricht in so einer sogenannten General Educational Development Class. Das ist so eine Geschichte, zweiter Bildungsweg, um Highschool-Abschluss zu bekommen. Was für Nerds. Dort ist eines Tages Aufgabe. über einen Tag zu schreiben, der das eigene Leben verändert hat. Und ja, in dieser Situation sticht die Geschichte des Hausmeisters Harry heraus. Der beschreibt, wie sein Vater alle Mitglieder seiner Familie ermordete, bis auf ihn. Und ja, das ist eine Geschichte, die Jack sehr berührt. Und ja, die für die spätere Handlung auf jeden Fall von enormer Bedeutung sein wird. Ja, später trifft Jake, es geht weiter, auf den Diner-Besitzer Al, gespielt von Chris Cooper, den ich so geil finde, mit dem er einen Schnack hält und ja, als er ihn jedoch 2 Minuten aus den Augen lässt, kriegt er ihn wieder zu Gesicht und ja, dieser ist auf einmal gealtert und sieht irgendwie fertig aus. Ja, daraufhin erfährt Jake auf unverhohlene Art und Weise, genauso unverhohlen wie von mir jetzt, dass Al einen Schrank im Diner hat, mit dem er auf dem Tag genau ins Jahr 1961 den 22.11. reisen kann und aber auch nur dorthin. Daraufhin offenbart Al Jake, dass er es sich eben zur Aufgabe gemacht hat, mit diesem mächtigen Werkzeug die Ermordung John F. Kennedys im Jahre 63 zu verhindern. Man müsse doch die Chance nutzen, etwas von höherer Bedeutung im Leben vollbracht zu haben. Das kann Jake auch so unterschreiben und begibt sich dann selbst auf die seltsame Odyssee. Ja, Freunde, 11-22-63, 007 oder 00-WC-Ente.
dieses 11-22-63, ich überlege mir das so als die Maße einer Frau, weißt du, so oben so ganz dünn, dann noch so ein bisschen dünner und dann so, so leicht breit, aber auch nicht so ja, du hast viele witzige Sachen angesprochen. Man kann hier so leicht das Stephen King-Bingo spielen. Gibt's irgendwie eine Geschichte mit Kindern und Horror? Ja. Ist der Hauptcharakter ein Schriftsteller? Passieren einfach irgendwelche übersinnliche Sachen und die sind dann einfach so und du musst es akzeptieren. Ich meine, wir bewegen uns hier in einer Zeitreiseserie, in etwas, das mit Zeitreise spielt und da gibt es ja schon diese Szene in Looper, in der Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis zusammensitzen und Bruce Willis einfach sagt, ey, komm, glaub das jetzt einfach, so Zeitreise ist super kompliziert, das kann man nicht erklären. Und genauso wird es auch einfach nicht gemacht. Hier ab in den Schrank nach Narnia, ach nee, sind die 60er, und dann wird das schon alles funktionieren. Und das ist schon der dümmste Plot, den ich seit langem gehört habe. Vor allem will er ja die Ermordung John F. Kennedys verhindern, um den Vietnamkrieg dann zu verhindern. Und das ist schon echt so an den Haaren herbeigezogener Quatsch. Aber ich finde, Chris Cooper und James Franco verkaufen das ganz gut. Das ist jetzt einfach so, hier gibt's diesen Schrank und dann machen wir das. Und dafür muss ich sagen, für so eine Miniseries, denn das ist ja jetzt nicht auf 12 Staffeln ausgelegt, funktioniert das schon. James Franco kann das tragen. Der ist, finde ich, einfach echt kein sonderlich guter Schauspieler. Aber den kannst du halt irgendwo reinsetzen, so ein bisschen wie Matt Damon. Ja, und ich finde deswegen geht man dann halt so mit, die 60er sehen top aus. Das ist ja auch immer eine Leistung, so ein Jahrzehnt dann abzubilden, dann die ganzen Autos und die Häuser und die Leute. Und das ist irgendwie ganz süß. Ich werde es auf keinen Fall weitergucken, aber ich kann das nicht abhaten, weil ich das in Ordnung finde. Blöder Zeitreiseplot, einigermaßen in Ordnung. Ein Schauspieler gibt 8 Folgen, passt für mich.
Ich wollte es eigentlich, also ich hatte alle Zeiger auf Hate gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht aber eigentlich, es passt schon halbwegs. So, James Franco spielt James Franco. Aber das kann er ja, das ist für ihn immerhin. Und ich fand's ganz cool auch, dass sie sich wenigstens eingestehen, dass es Schwachsinn ist. Also es gibt halt die Szene, er erklärt alles, dann sagt James Franco so, who makes up all these rules? Und der andere Typ sagt halt, ja, fick dich, so ist halt einfach so, von mir aus. So, dass sich da wenigstens drauf eingegangen wird. Andererseits so, was, du hast einen Schrank, der eine Zeitreise macht, so keine Ahnung, da kommt Arslan und beißt dir den Kopf ab einfach, wenn du das nochmal machst. Nice. Und ist halt, also schon fette Plot holt. So, da ist er ja, wenn er da ankommt in 1960, ist ja dieser Typ, der ihm immer sagt, you shouldn't be here. Ja. So, der Einzige, der ihn da sieht als Zeitreisenden quasi. Und dann geht er zurück und fragt den Typen so, was ist eigentlich mit dem Typ? Und der sagt ihm, ach, weißt du, mach dir deswegen mal keine Sorgen. Und dann sagt er, na gut, okay, dann ignorieren wir den. Der kommt bestimmt nie wieder vor in dieser Serie. Bin ich mir ganz sicher. Und man hat halt so dieses eklige Gefühl, dass wirklich alles, was dir hier gezeigt wird, später nochmal verwurstet wird. Also du hast es ja direkt mit dieser Lehrerin Alice, die ja dann nochmal trifft, wie sie dann irgendwo anders arbeitet, als sie noch jung ist und so. Und du hast eben diese Geschichte mit dem Hausmeister Harry, wo auch klar ist, so, da wird nochmal drauf rumgeritten.
Hausmeister
und so.
Krause, ja.
Aber also ist halt echt in Ordnung gemacht. Es sieht auch gut aus, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Oder also ich werde es. Vielleicht gucke ich die erste Folge noch zu Ende. aber das ist auch schon wieder so ein Ding. 90 Minuten, Leute, hört mit diesen Piloten auf.
Ja.
Ich habe 45 Minuten geschafft und die anderen 45 Minuten gönne ich mir vielleicht noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt irgendwie durchziehen werde.
Aber dann geht's erst richtig los.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
ich finde, die Serie hat ultra sympathisch irgendwie angefangen, die erste Viertelstunde. Ich fand's, also selbst James Franco mit seinem schäbigen, angeklebten Pubertätsbart konnte mir die Laune nicht verderben. Aber ich kann das nicht so unterschreiben, dieses Jahr, diese immerhin sagen sie, dass die Regeln Schwachsinn sind. Ich finde, für mich ist das ein ziemlich großer Fauxpas eigentlich. Es geht hier um Zeitreise und ich akzeptiere Zeitreise als Thematik, selbstverständlich. Aber ich finde, gib dir Mühe, so. Verkauf mir das richtig, mach das glaubhaft, stell Gesetze auf und halt dich dann an die Gesetze. Aber wie halt 11-22-63 Zeitreise einführt. Ich finde das ein bisschen faul. So, okay, es gibt diese Besenkammer, James Franco geht da rein, geht immer weiter und auf einmal plumps ist er in den 1960ern. Das ist noch okay. Aber er kann auch wann immer und wie immer er will wieder zurück. Aber das wird nicht gezeigt. Es wird niemals gezeigt, wie er zurückgeht. Er landet mitten auf einem belebten Platz voller Leute. Und auch auf diesem Platz geht er wieder zurück in die Gegenwart. Aber wie? Wie macht er das? Warum kann er das?
Das ist dieser eine Quadratmeter.
Warum gehen da nicht... Aber wenn das örtlich verankert wäre, warum gehen nicht außerdem ständig Leute durch und landen halt in der Zukunft? Muss er, oder wenn es einfach nur so ist, weil er da reingegangen ist und dann muss er irgendwie kurz die Augen zumachen, sich kurz konzentrieren, ist er wieder zurück, dann ist das ist auch okay, aber dann zeig mir das. Aber stattdessen irgendwie wird das einfach nicht behandelt. Oder auch Stichwort Plotholes, sein Chris Cooper, dieser Besitzer dieses Diners, quasi sein Zeitreisementor, erklärt ihm, dass er dann zurückreist und dann so damit Sportwetten zu Geld kommt, weil er Logo halt die Ergebnisse schon kennt von diesen ganzen Boxkämpfen, wo er dann drauf wettet, sagt aber dann später in der Serie zu James Franco, pass auf dein Geld auf, denn das Geld ist nicht endlos.
Ja.
Und dann gibt's eine 5-minütige Szene, in der James Franco um den Preis eines Autos feilt.
Ja.
Warum? So check ich nicht. Setz doch $1,000 auf einen Boxkampf. Du weißt doch, wie er ausgeht. Also, das sind keine Riesensachen.
Stimmt.
Das sind unnötige Details, aber die nehmen mir den Spaß an so einer Serie, weil für mich da die Glaubhaftigkeit verloren geht und dieses Gefühl von wegen, Leute haben sich Gedanken gemacht und stehen da mit Herz und Seele hinter. Das hatte ich hier nicht, obwohl die Serie, wie er auch schon gesagt hat, die sieht top aus, die 60er sind super umgesetzt, auch die Gegenwart ist gut umgesetzt, sie können sich, lassen sich gut voneinander unterscheiden, Schauspieler sind völlig okay, aber mir fehlt dieses gewisse Etwas, was ich brauche, um mich zu einer Serie wirklich zu committen und sagen, da gucke ich 8 Folgen.
Dieser Plot mit dem Geld, das ist auf jeden Fall ein Riesending, also das ist mir auch aufgefallen, das war völliger Bullshit, weil er das sofort löst und die 2 Sekunden später, aber dieses Ding, mit dass man die Zeitreise so vereinfacht, fand ich ganz geil, weil mir ist es lieber, dass man einfach sagt, das geht jetzt einfach, als dass man sich irgendeinen Scheiß an den Haaren herbeizieht. Das kann ich einfach mal annehmen, weil ich glaube, weil es geht eben in dieser Geschichte, bilde ich mir jetzt mal ein, es geht eben null darum, wie Zeitreise funktioniert. Es geht darum, was würdest du tun, wenn du diese Chance hättest? So, und ein krasses historisches Ereignis oder meinetwegen auch mehrere zu verändern, das ist ja der Ansatz, deswegen klammert man diesen Bullshit halt auch aus, so, warum ist das jetzt ein Schrank und warum denn hier und da und warum funktioniert das rückwärts nicht? Finde ich okay, mich stört das nicht, ich fand das eher angenehm, weil dadurch, also anderer Scheiß langweilt mich oft zu Tode, ich fand das okay, ich mochte auch die Schauspieler, ich mochte James Franco auch, ich mochte auch Chris Cooper sehr gerne, den man lange nicht mehr gesehen hat, leider, ja, für mich aber trotzdem auch was ihr alle gesagt habt, das wird man, also ich werde das auch nicht weiter gucken, mich interessiert das nicht doll genug, aber das liegt nicht daran, dass die Serie nicht super, die ist super gut gemacht, das stimmt handwerklich alles, ich finde, das wird auch okay erzählt, interessiert mich selber nicht, ist aber eine gute Serie, glaube ich.
Ich glaube halt mittelmäßig, absolut mittelmäßig, kann man sich anschauen und wird halt durch James Franco und auch so den Ruhm, den J.J. Abrams jetzt auch durch Star Wars nochmal bekommen hat, so ein bisschen getragen. Auf Hulu erschienen. Hulu macht jetzt scheinbar auch Serien in den USA. Das ist ja auch so ein Streaming-Netzwerk, was hier echt unbekannt ist in Deutschland, weil die keinen deutschen Ableger so richtig haben.
Ja.
Kommt hier auf Fox. Ich wusste auch nicht, dass es diesen Sender gibt. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Pay-TV verankert, habe ich dann im Internet gesehen. Da kann man sich das jetzt angucken. Von mir gibt's keine Empfehlung, aber wenn man mal Lust hat, irgendwas sich anzuschauen und so ein bisschen Bock auf Zeitreise hat und auf die 60er und auf so Verschwörungstheorien, kann man sich das anschauen. Ich würde dann eher empfehlen, sich vielleicht Predestination anzugucken oder Looper, den ich jetzt auch noch nicht mal so gut finde, aber halt einen dieser Filme. Predestination fand ich halt echt noch witzig als Experiment. Aber ja, für mich einfach, ich habe hier keinen Hass. So, ich finde es in Ordnung, aber wie du das auch gesagt hast, Malte, es ist einfach nichts Interessantes hier drin. Und wenn er dann halt sagt, also ich meine, in der Serie gibt die Zeile, Do you know the butterfly effect? Und ich dachte halt wirklich, er antwortet, ja, meinst du den Film mit Ashton Kutcher? In dem immer exakt dasselbe passiert ist. Ja, ja, den finde ich auch besser als die Serie. Also, kann man sich anschauen, wenn man möchte. Für mich ist es nichts.
Vielleicht ist es was für auch für Leute, die James Franco halt geiler finden. Ich mag den eigentlich wirklich, aber er ist halt so genau das Gegenteil von Mark Ruffalo. Er hat halt einen Charakter, den kann er spielen. Und dann, wenn einem das taugt, dann kann man sich das halt angucken, so, aber das ist halt einfach James Franco. Ja. James Franco rennt da rum und hat aber dann halt später einen Hut auf, so, toll. Keine Ahnung, ja, Hulu versucht halt irgendwie in der Zeit zurückzureisen, 10 Jahre und auch noch in den Streaming-Fernsehdienst mit einzusteigen. Mal gucken, ob's klappt. Na, ja, Schrank, Alter, ein Schrank mit Zeit, komm, Alter.
11-22-63, der 22. November 1963, läuft ab jetzt auf Fox in Deutschland oder auf Hulu in Amerika. Was ist eure Meinung zur Serie? Fandet ihr das gelungen? Fandet ihr das blöd? Findet ihr es cool, dass mal Stephen King verfilmt wird und mit dabei ist? Und J.J. Abrams und James Franco, ist die ganze Star Power so gut genug, um diese Serie zu schauen? Schreibt uns an Dr. Peng, nee, an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Und ja, meine gute Freundin Jule hat mir die Band Prinz Rama ans Herz gelegt. Das ist sind zwei Frauen, irgendeine komische Elektropop-Kombo. Aber es ist witzig, weil die 2012 haben die ein Album rausgebracht. Das heißt Top 10 Hits of the End of the World. Und es ist quasi wie so ein 80er-Sampler, in dem die auf 10 Liedern 10 verschiedene Personas annehmen, also 10 verschiedene Bands, die alle aber beim Ende der Welt dann gestorben sind. Und auf deren Seite prinzrama.com, da kann man sich auch das Album umsonst anhören, werden halt diese verschiedenen Bands mit Bandfotos vorgestellt. Da gibt's zum Beispiel Guns of Dubai, das sind so zwei Frauen mit so goldenen Burkas, die von ihren eigenen Knarren irgendwie getötet wurden. Dann gibt es Tauhaus, die sind tief im Schwarzwald Deutschlands, sind es so Architekten, die nicht auf die Architektenschule durften mit so komischen Dreampop gemacht haben. Es gibt Goloka, die beiden Frauen, die meiste Musik für alle Bollywood-Filme gemacht haben, aber dann gestorben sind, weil damals Filme halt noch auf so einem brennbaren Material gemacht wurden, dann ist ein Kino abgefackelt. Es gibt Black Elk Speaks, irgendwelche Skandinavier, die Nordlichter gechannelt haben, daher ihre Lieder bekommen haben, und dann wurden die Lieder aber verwurstet in Popmusik, und dann wurde ihnen von den Nordlichtern gesagt, sie sollen alle ihre Zelte anbrennen, und sind dann in diesem Feuer gestorben. Und lauter so Müll. Also die Band heißt Prinz Rama, das Album heißt Top Ten Hits of the End of the World, und die Musik, ich meine, die wollen hier 10 verschiedene Bands sein, das klingt schon alles wie richtig schäbiger, selbstgemachter Elektropop aus den 80ern, aber sich diese Seite mal anzugucken, prinzrama.com, und da diese Beschreibung, diese Beschreibung der Bands, das ist schon super lustig auf jeden Fall.
Ja, ich habe anderweitig was, und zwar hatte ich ja heute so einen tollen Unikurs, und da mussten wir als Übung dann rausgehen und so Interviews mit Leuten führen. Ja. Und wir dann gemacht haben, ist, wir sind in so einer Halle an der Uni gegangen, wo so dreckige Toiletten immer sind, weil da
also vor schön, dass mal ein Mess reingeballert oder
was? Nee. Weil davor sitzen immer so ein paar Obdachlose, und die gehen da halt aufs Klo, was, finde ich, auch ihr gutes Recht ist. Und haben da einfach den Leuten dann, haben sie interviewt, was sie davon halten, dass die kostenpflichtig werden sollen. Was natürlich nicht stimmt. Und aber das ist sehr lustig, wenn man das ein bisschen mit Nachdruck einfach sagt, dass einem die Leute das einfach glauben, nur weil du ein Mikrofon in der Hand hast und sich dann da entrüsten oder auch nicht oder das gut finden. Und dann aber durch den Rest des Tages halt rumgehen und denken, das wird kostenpflichtig demnächst. Also, das sollte man vielleicht einfach öfter mal machen. Das hat tatsächlich Spaß gemacht.
Du hast das Lügen für dich entdeckt.
Genau.
Ja. Ich würde sagen, Leute verarschen, ja geil. Ja. Ich bin ja auch Netflix-Gucker und gucke mir auch ganz gerne so mittelmäßige, beschissene Filme einfach mal an, weil ich das ganz entspannt finde, weil ich weiß, ich muss mich da nicht zu sehr involvieren. Und hab mir Blade 3 nochmal nebenbei angeguckt.
Ah, Trinity.
Trinity. Und das ist ja wirklich die Blade-Reihe. Das ist was, da könnte ich manchmal weinen, wie man das so verkacken konnte. Also wie beschissen kann man das machen? Weil Wesley Snipes, wir haben die Tribal Tattoos im Nacken, es ist schon ein bisschen shitty, und es muss auch echt nicht sein. Aber das könnte alles so viel geiler sein, aber das ist so peinlich. Also da stirbt man wirklich 1000 Tode. Ganz schrecklich. Guckt's euch an, ist auf Netflix. Blade Trinity, der dritte Teil, der erste war, glaube ich, noch ganz okay. Dann
ist der erste auch auf Netflix?
Nee, leider nicht. Das müsste dann, müsst ihr DVDs kaufen. Mache ich immer. Ich kaufe immer DVDs von Filmen, die ich nicht gesehen habe. ja, es ist wirklich schade drum eigentlich. Aber okay.
Alles klar, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 93. Pencast. Da sprechen wir über Trumbo, über die neue Serie Love von Judd Apatow auf Netflix. Und wir reden mit Maximiliane Hecke, wie es denn so ist, deutsche Synchronsprecherin zu sein. Die hat in Deadpool synchronisiert, in Creed und auch in Blau ist eine warme Farbe. Den habe ich extra dafür nochmal nachgeholt, auf Deutsch geguckt. Und da werden wir sie dann ausfragen. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Pengcast suchen oder den Link unterm Podcast klicken oder bei castronauten.com, dem neuen Podcast-Netzwerk, bei dem wir am Start sind. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Never gonna change. Just let me walk away, 'cause I can't imagine standing without pain. I'm falling for you too. All this energy, have it's uncontrolled.